Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, die Plattform, heute Nachmittag bei wieder mal sehr tropisch warmem Wetter. Grund genug, drin zu sitzen und Radio zu hören, würde ich sagen. Mein Name ist Michael Trost und heute ist das Thema ja im Kontext der aktuell anlaufenden Friedenswochen. Das Thema heißt Todesfug, ist ein Projekt oder eine Performance. Und diese wird aufgeführt oder ist ein Projekt von dem Ulmer konzeptionellen Künstler von Marc Hautmann. Und der Marc ist jetzt bei mir im Studio. Marc, ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Radio Free FM. Schön, dass du da bist heute Nachmittag. Wir über dich, über deine Projekte oder vor allem natürlich auch über das aktuell laufende Projekt Todeshugel eine Stunde sprechen können und auch ein bisschen, glaube ich, verstehen, was da dahinter steht und was einfach die Message hinter dem Projekt auch ist. Ich würde sagen, anfänglich zum Anfang, wie wir es immer in der Plattform handhaben, mach mal eine kurze Vorstellrunde, dass du einfach kurz ein bisschen was zu dir sagst, wer du bist, wo du herkommst, vielleicht auch so, was du eben sonst eben machst und der Bezug zum Thema natürlich und vielleicht auch, was es dann im Projekt oder nein, was das Projekt im Kontext der Ulmer Friedenswochen so macht. Aber erstmal einfach, was die Hörer zu dir wissen müssen, um zu wissen, wer der Marc ist.
Ja, hallo, ich bin Marc Hautmann. Ich bin Ulmer Künstler und Grafiker. Ich bin, wie gesagt, konzeptioneller Künstler und das Projekt Todesfuge steht dafür für die 6,3 Millionen jüdischen Opfer im Holocaust, also im Nationalsozialismus. Und ich werde täglich 14.000 Striche machen, bis ich eben die 6,3 Millionen Striche fertig habe. Das sind insgesamt 450 Tage. Und ja, das ist ganz grob mal erzählt, worum es geht oder wie es funktioniert.
Also für alle, die das verstehen sollen und wollen, du hast es mir im Vorgang zum Gespräch gezeigt, du hast einen Papierblock.
Genau.
Der ist ungefähr DIN A5, die Größe.
Ist genau DIN A5, richtig?
Genau DIN A5. Und auf dem machst du jeden Tag Striche. Und in einer gewissen Taktung, das heißt, du arbeitest dann, ich glaube, du hast gesagt, 1,5 Stunden
genau.
Täglich am Stück.
1,5 bis 2 Stunden sind es täglich. Das sind 10 Blatt. Also auf jedem Blatt sind 1400 Striche drauf und ja, dann sind es 14.000 eben und es sind insgesamt 4.500 Blatt. Ich bin jetzt gerade bei Tag 140 angelangt von 450.
Schon eine Etappe, aber auf dem Weg noch viel, was du vor dir hast. Das heißt, du hast jetzt jeden Tag eine Anzahl von Blättern und die legst du dann wahrscheinlich in Ordner rein, oder? Und die werden dir wahrscheinlich irgendwie alle sortiert, wahrscheinlich auch, stelle ich mir vor, mit irgendeinem Datum versehen und da steht drin, das ist die Arbeit vom 27. August, dann die vom 28. August und Stapel wird dann immer größer, bis du mal alle Tage abgearbeitet hast, oder?
Tage werden nicht, sondern einfach die Blattzahl wird angegeben unten und da ergibt sich der Tag dann von ganz allein. Also ich hatte es in der Ausstellung schon, dann dort hatte ich dann, also es war der Anfang, im April und da habe ich dann die gemachten Blätter habe ich aufgehängt auf eine Art Taubengitter, dass man die dann sehen konnte. Täglich. Das möchte ich zum Abschluss eben nochmal machen. Alle 4500 Blatt eben einmal komplett aufhängen.
Okay, wie viele Blätter oder anders, wie viel Fläche ergibt denn das, wenn ich DIN A5 Blätter in der Anzahl hängen muss.
Man kann
wie groß ist die Fläche?
Man kann sie dann in Reihen hängen. Also,
ja.
Also das wird groß, es wird viel werden, aber es ist, ja, ich habe es nicht ausgerechnet.
Du hast aber vor natürlich dann ausgerechnet, weil du hast ja eine Zielgröße und die Zielgröße sind die 6,3 Millionen genau. Striche, die eben vor jeweils einem Mensch stehen. Und du hast ja dann vor ausgerechnet, wie viele Striche du quasi pro Seite oder pro Tag machen möchtest und dann hast du hochgerechnet die Laufzeit des Projekts.
Die Laufzeit ging ein bisschen anders. Also ich wusste, 6,3 Millionen Striche sind es.
Ja.
Und ich hatte recherchiert und es waren aktiv 450 Juden. Und dann hatte ich das eben durch die Tage quasi geteilt, durch die 6,3 Millionen.
Ja.
Und da ist dann die Laufzeit rausgekommen.
Mhm. Ja. Jetzt fragen sich wahrscheinlich dann die Zuhörer, wie kommt man auf so eine Idee? Gab es irgendein Auslösement? Hast du jetzt zum Beispiel irgendwo dich mit der Historie befasst und irgendwo diesen Sachverhalt, der irgendwo auch mit dem Thema Holocaust, der irgendwo verbunden wird, hat es dich bewegt? Oder was war der Auslösemoment, dass du gesagt hast, du möchtest dieses Thema, dieses Projekt dann machen?
Es gibt eine Vorgeschichte, dass das Thema schon länger bei mir kehrt. Also das ist nicht mein erstes Projekt, was ich über den Holocaust mache. Und was ich mir nicht vorstellen kann, sind die 6,3 Millionen.
Ja.
Das ist eine Zahl, die ging mir nicht in den Kopf rein. Ich wollte sie für mich visualisieren, generell mal. Und da kam ich dann auf die Idee, dass man eben diese Striche macht. Und es ist sowas Bürokratisches, Einfaches und Stilles, weil es ist ja schon Gedenken auch ein bisschen und das nicht vergessen. Und also mir war wichtig, dass es gibt keine Wertung bei einem Strich, also jeder Mensch ist gleich. Und ja, diese Zahl einfach mal begreifbar machen. Mhm. Auch zu sehen, wie lange man dafür braucht. Also wenn ich anderthalb Stunden da sitze und Menschen schauen mir zu, es sieht ja so unglaublich unspektakulär aus. Aber wenn man sich damit befasst, dann kann das auch ganz nahe gehen. Und das hat mir gefallen an dem Projekt.
Mhm.
Und drauf gekommen bin ich, eben im Rahmen der Ausstellung wollte ich etwas machen, was diesen Holocaust nochmal aufgreift, weil es ja immer wieder diese Leugner gibt vom Holocaust und auch die Stimmung in Deutschland, ja, die mir auch Sorge bereitet. Und ja, da kam ich dann eben auf dieses Projekt, dass kein Mensch aber da wirklich mehr oder weniger zählt und deswegen jeden Strich einzeln machen.
Mhm. Ja, was du gerade gesagt hast, diese Striche, dass du das machst, ist etwas, was du immer an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten machst. Und mal können die Menschen zuschauen, mal nicht. Das heißt, es ist ein Projekt, ja, wo man dich ab und zu ja, auch mal in der Öffentlichkeit sieht und dann wieder nicht. Und in diesem Fall, jetzt während der Friedenswoche, kann man dich, glaube ich, eben an Ständen oder den Veranstaltungsorten der Friedenswoche dann auch sehen.
Genau, es gab einen Aufruf für alle Beteiligten, die mitmachen, ob sie mich dabei haben wollen oder auch wie im Stadthaus. Und dann wurden jetzt 20 Orte ausgewählt oder sind dabei und an denen bin ich dann quasi vom 1. bis zum 29. täglich, außer dem 1. und 2. September, da bin ich nicht, aber sonst eigentlich ja, täglich dabei. Was mir da auch mal wichtig war, dass man versteht, also dass ich das wirklich täglich mache. Ich zeichne es zwar auf, es ist ein Projekt, was auch dokumentiert wird, dass ich das täglich mache. Also man kann das nachher nachvollziehen, dass jeder Strich auch wirklich gemacht wurde.
Mhm.
Und aber jetzt in dieser Zeit sieht man mich dann tatsächlich täglich.
Mhm. Ja, das heißt täglich auf den verschiedenen Ständen, wo man dich dann auch irgendwo sehen kann. Da hast du einen Tisch. Wir haben es ja kurz angeschaut, vor der Sendung gesehen und ich nehme an, man kann vielleicht sogar im Internet irgendwo, ist die Performance irgendwo, zumindest ausschnittsweise irgendwo auch, wo man sagen kann, kann man mal reingucken. Ist das irgendwo online irgendwo zu sehen auch, oder?
Also gerade bei RegioTV, glaube ich, sieht man es. Bisher sonst nicht.
Ja.
Es wird jetzt in den Friedenswochen, wird man mich täglich auch online sehen.
Ja, das heißt für alle, die jetzt noch nicht so die Vorstellung haben, wir haben kurz vor der Sendung ein kurzes Video angeguckt gemeinsam bei dir und im Endeffekt, du sitzt an einem einfachen Tisch.
Genau.
Mit deinem Schreibwerkzeug, also beschreib einfach mal selber.
Also ich sitze an einem Tisch, so richtig, habe diese 10 Blätter vor mir und arbeite 1,5 bis 2 Stunden, mache ich diese Striche. Es wird gleichzeitig gefilmt und und sitze im Raum.
Mhm.
Manchmal störe ich absichtlich, dass man nicht durchkommt, dass man mich ansprechen muss. Manchmal im Hintergrund, je nach Ort eben auch, so, wo ich bin oder wo man mich einlädt.
Mhm. Machst du das dann in einem bestimmten, immer gleichen Rhythmus oder machst du mal Strich, Strich, Strich und dann wieder Pause, trinkst mal Vespers mal zwischendurch und dann geht's weiter? Oder ist das jetzt wirklich, dass du dann in einem, so wie es mir auf dem Video vorschien, doch immer gleich getakteten, sehr bestätigten, ständigen Rhythmus dann wirklich am Stück diese eineinhalb, zwei Stunden dann Striche zeichnest und dann nichts zwischendurch anderes, also nicht zwischendurch dich groß jetzt ablenken lässt oder nach dem Motto, es klingelt das Telefon, ich geh mal schön dran oder wie ist das?
Im Normalfall mache ich es durchgehend. Ja. Wenn mich Leute ansprechen, höre ich kurz auf und mache danach weiter. Mhm. Der Rhythmus kommt von ganz alleine. Also wenn man, glaube ich, nach dem ersten Blatt ist man im Rhythmus drin und dann denkt man auch nicht mehr, sondern man hat diesen Rhythmus drin. Man muss zählen, das muss man machen mit. Und ich versuche ab und zu dann doch wieder langsamer zu machen und innezuhalten, dass ich nicht nur diese Maschine bin, die diese Striche macht, sondern dass es mir bewusst bleibt, was ich da tue.
Ja. Wie geht es denn eigentlich der Hand, wenn man 10 Tage die gleichartige Bewegung macht? Kriegst du da nicht irgendwie dann auch mal, dass dir was zieht oder irgendwie spannt? Oder der Arm sagt, hallo?
Also bisher noch nicht. Ja. Nee, ist tatsächlich nicht so. Es ist anstrengend. Also es wird nach dem dritten, vierten Blatt wird es tatsächlich anstrengend. Ja. Also es ist, dann freut man freut sich dann, wenn man bei Blatt 5 ist. Mhm. Aber man braucht Ruhe einfach, um das zu machen. Also man darf danach kein irgendwas, man darf keinen Termin haben oder sonst was, sondern man muss sich die Ruhe nehmen und dann geht das ganz gut.
Ja, kann es auch sein, dass man sich mal verschreibt oder vertut und du ein Radiergummi nehmen musst? Oder?
Wenn ich einen Strich zu viel mache dann, oder zu wenig mache, dann, ich sehe das ja beim Arbeiten und dann wird daneben quasi der Strich dazugefügt.
Ah ja. Und,
das sind immer 5er Blöcke, die ich mache. Also ganz klassisch Strich, Strich, Querstrich, also Strich, 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 Querstrich. Und dadurch habe ich auch einen relativ also visuellen Überblick, ob es funktioniert.
Nimmst du dann immer den gleichen Stift oder nur Bleistift oder nur Füller oder nur Kuli oder ist das wurscht, ist das mal nach Tageslaune oder dass man sich zumindest das an, oder hast du immer den genau gleichen Stift, dann irgendwie das gleiche Schreibwerkzeug und, oder wie geht das?
Also ich habe angefangen mit dem Fineliner, schönen Strich machen, bin jetzt aber übergegangen zu Füller, weil der einfach flüssiger läuft. Also ich bin jetzt mittlerweile beim Zeittag 50 beim Füller gelandet. Mhm. Weil ich gemerkt habe, das ist schöner und es bedient auch den Rhythmus.
Oh ja. Mhm. Wie groß ist ein einzelner Strich denn auf dem Blatt Papier, dass man mal eine Vorstellung hat?
Der einzelne Strich ist 0,5 hoch.
Ja, das heißt, das ist so ein kleines, also so ein rotiertes, kariertes Papier. Genau. Und du machst dann eben einen Strich, also die 0,5, das heißt zwei Kästel sind die 1 cm Höhe und du machst einfach 0,5.
Genau, das ist ganz klassisch, wie man es kennt, die karierten. Und da, dann mache ich 5 Striche, lasse einen aus und mache den nächsten Striche.
Ja.
Und da habe ich ausgerechnet, dass es eben 1400 genau drauf passen.
Ja, genau. Und du hast dann das Papier, ja, glaube ich, dass du uns auch so eine Zählnummer irgendwie drauf. Also ist das jetzt speziell gedruckt oder hast du jetzt einen Standardblock, den du im Schreibwarenladen gekauft hast? Ich glaube nicht, oder?
Nee, der ist speziell gedruckt. Ja. Und hinten drauf steht auch das Zitat, das muss ich selber gucken, peinlicherweise. Aber ich habe es zum Glück dabei. Aber der Tod ist am meisten aus Deutschland. Mhm. Musst du doch nicht gucken.
Ja.
Ist eben ein Ausschnitt aus dem Gedicht Todeshuge.
Ja. Ja. Das heißt, das ist schon aufgedruckt und damit ist es eindeutig als Bestandteil eben dieser, wie nennen wir es, ist eine Performance eigentlich, oder wie würdest du das bezeichnen?
Projekt-Performance ist eine Performance. Es ist eine sehr leise Performance eben, was mir auch bei dem Thema sehr wichtig ist, dass es nicht laut schreierisch ist, sondern oder schreierisch ist, weil ich, wenn man das Thema mit Bedacht angehen muss, denke ich, und man sich da auch ein bisschen zurücknehmen muss.
Gibt es vergleichbare Projekte irgendwo in anderen, was weiß ich, Städten oder von anderen Künstlern? Oder ist das wirklich jetzt etwas, was du ja ganz Alleinstellungsmerkmal sozusagen hast, was noch keiner gemacht hat irgendwie, was besonders irgendwie? Oder haben andere Projekte was Ähnliches auch schon mal ähnliche Performances gemacht? Weißt du das?
Also nach meiner Recherche gibt es diese Striche an sich nicht, aber es gibt natürlich, die Zahl wird oft genommen. Es gibt natürlich die Namen, die aufgedruckt worden sind. In der Form, wie ich es mache, habe ich es nur so gesehen.
Mhm. Also schon was ganz Besonderes. Einzigartiges, sagen wir es mal so.
Ja, also die Welt ist groß. Was ich gesehen habe bisher, ich habe es noch nicht gesehen.
Mhm. Ja, natürlich der ein oder andere Zuschauer, glaube ich, hat jetzt, oder die Zuschauer haben jetzt verstanden, so was du machst. Vielleicht müssen wir dann doch nochmal so die Fragestellung nochmal erörtern. Die Zuschauer, die jetzt dir zuschauen oder die jetzt davon erfahren. Was ist so dein Ansinnen an die? Was möchtest du transportieren, sollen die Zuschauer jetzt mit dieser Zahl, die du anstrebst, oder mit der Aktion nachgoogeln, was ist der Holocaust oder 6,3 Millionen Menschen, was ist da genau passiert? Weil natürlich die Historie immer weiter in die Vergangenheit drückt. Viele Menschen aus der Zeit, die das noch erlebt haben, eben zunehmend auch nicht mehr leben. Immer mehr junge Leute, die das nicht mehr wissen. Willst du die eben damit zum Nachlesen, zum Nachdenken animieren? Oder was ist genau dein Ziel? Was ist deine Erwartung? Was möchtest du den Menschen zeigen, sagen, bei ihnen bewirken? Was ist so ist dein Ansinnen? Oder ist es nur eine Aktion, wo du ganz für dich irgendwo das machst? Was ist so dein...
Es ist zwiegespalten. Erstmal ist es für mich, weil ich die Zahl mir die begreifbar machen will. Weil es ist, wie gesagt, ich kann sie mir nicht vorstellen. Und deswegen muss ich diesen Strich für Strich machen. Andererseits ist es natürlich ein Projekt des Nichtvergessens. Also, dass man immer wieder darauf hinstößt, dass es das gibt und dass man es nicht vergessen sollte oder darf und dass sowas nie wieder passieren darf. Mhm. Und da suche ich mir natürlich schon auch Orte aus, wo Jugendliche sind, speziell auch. Ich gehe in die Schulklasse rein, mache es mit denen zusammen. Dass man einfach ins Gespräch kommt. Das Thema ist oft schon so tot gesagt und es wird zu viel darüber gesprochen. Aber ich finde, glaube ich schon, wenn man mal den Stift in die Hand nimmt und Striche macht und weiß, das ist jemand, der das bedeutet, das symbolisiert, dass jemand tot ist, das ist doch eine ganz andere Erfahrung. Deswegen eben auch mit Jugendlichen arbeite ich dann auch zusammen.
Ja. Wie erlebst du das, wenn jetzt die Menschen dich sehen, kommen jetzt sehr viele daher und fragen oder sagen oder kommentieren oder gehen die meisten nur dran vorbei oder wie ist so die Resonanz, was erlebst du so?
Ach, das ist auch tagesabhängig. Also wenn einer stehen bleibt, bleiben mehrere stehen. Mhm. Ist ja immer so. Ich werde schon gefragt, also was ich da mache. Die erste Frage ist tatsächlich immer, die ich etwas sehr verschroben finde, kann man damit Geld verdienen? Dann frage ich, es geht um das Projekt. Also da hat er, also ich, diese Frage verstehe ich nie. Gleichzeitig, ich werde auch oft ignoriert am Anfang. Also wenn ich irgendwo hinsitze, werde ich ignoriert. Und dann gibt es Leute, die sitzen dort und merken, ich sitze lange dort und werden sie neugierig und gucken sie es an. Wurde mir den Vogel gezeigt schon. Dieser kleine Hass war schon da. Aber ich habe viele Leute, wenn sie es dann verstehen, was ich dann mache, viel Zustimmung bisher.
Ja, du hast ja am Tisch, wenn ich das richtig sehe, auch nicht irgendwie einen großen Hinweis nach dem Motto, hier findet die Performance Todesfuge statt oder irgendwie irgendwas, sondern du sitzt an einem ganz nüchternen weißen Tisch.
Genau.
Da ist jetzt eigentlich nicht von außen erkennbar, um was es geht. Also das hast du wahrscheinlich dann auch bewusst, dass du sagst, die Leute sollen schauen kommen, aber du haust jetzt nicht auf den Putz und machst jetzt hier groß Werbung und hier findet das statt und ich bin der und der oder irgendwie, das machst du nicht. Du bist sehr still zurückhaltend für dich und du lässt die Menschen halt kommen. Du machst diese Performance, aber das ist jetzt nicht groß plakatiert oder irgendwie erkennbar. Oder?
Ja, ich mag, also mit dem Thema muss man wirklich vorsichtig umgehen, denke ich auch. Und ich will da keine plakative, große Schilder oder sonst was machen oder weil es am Thema vorbeiginge. Also ich finde, da sollte man wirklich bedacht und ruhig sein. Und das ist natürlich so vielleicht auch eine Mahnwache, kann man das so auch sehen. Und die ist immer eher ruhig. Und so sehe ich das Projekt auch. Also ein ruhiges, langsames Projekt, wo die Leute, wenn sie mich vielleicht auch öfter sehen in der Stadt, dann denken, ach, was macht er denn? Und dann auf mich zukommen.
Ja. Was ich mir vorstellen könnte, was das vielleicht Leute gerne wissen möchten, ist die Frage, ob du persönlich mit Angehörigen oder wenn du mit Holocaust auch Erfahrung hast, Angehörige vielleicht verloren hättest oder irgendwie in irgendeiner Weise betroffener bist oder ob das dir einfach, ohne dass du es ganz konkret jetzt familiären Bezug dazu hast, ein Thema, das dir einfach wichtig oder nahe, also wichtig ist, das daran zu erinnern und das dir einfach nahe geht. Wie ist das bei dir?
Also ich habe keine familiäre Beziehung dazu, aber das ist natürlich ein deutsches Thema. Ich denke, das geht ja um das Nichtvergessen. Und ich glaube auch, ich nenne mich ja auch jüdischer Christ oder christlicher Jude, wie auch immer. Mir geht es sehr nahe. Also wenn ich dieses Projekt mache, dann ist es schon, dass ich danach ein bisschen leer bin. Also es geht schon in den Geist rein. Und ich denke, dass man sich schon, egal woher man kommt, sich mit dem Thema auseinandersetzen sollte, dass sowas nicht passiert.
Ja, hast du das Gefühl, dass das Vergessen mittlerweile zu sehr angesagt ist, dass man wirklich erinnern muss, dass das auch wirklich ein Punkt ist, wo du sagst, hallo, es wird nicht genug irgendwo darüber gesprochen, oder ist das auch eine Bewertung oder ein Punkt oder irgendwie etwas, was dich da auch treibt?
Ich glaube, es wird schon sehr viel darüber gesprochen, aber es wird natürlich auch, also ich, die Rechten sind lauter ich wollte das Thema auch nicht so machen, was ja oft gemacht wird, dass wir schuldig sind, dass wir uns schuldig fühlen müssen, sondern ich, was mir immer wichtig sind die Lücken, dass da Lücken sind, da sind Menschen da, die sind nicht mehr da. Also wir verpassen was und darum geht es mir.
Ja, hast du da irgendwie schon, wenn du das sagst, irgendwie auch schon irgendwo Skepsis irgendwie erfahren oder irgendwie, dass Menschen sagen, dass das gerade angedeutet ist, Leute, die gefragt haben, ob man mit Geld verdienen kann, das ist ja auch schon so ein bisschen irgendwo dann, sag mal, Skepsis irgendwie, oder was begegnet einem da, oder was, ja?
Skeptisch, ja, es gibt natürlich, nicht jeder hat sofort den Bezug dazu, es ist auch logisch, oder auch zur Kunst generell, was, also, ja, da ist schon skeptisch da. Also, skeptisch ist immer da bei den Sachen, die ich mache. Ich finde es aber auch ganz schön, wenn ich dann auch mal angepflaumt werde. Also, lieber, sobald eine Reaktion da ist, habe ich schon gewonnen. Also, ob das positiv oder negativ ist. Also, sobald sich der Mensch mit mir auseinandersetzt, habe ich mein Ziel erreicht. Aber ja, klar.
Schön. Marc, ich denke, wir spielen mal Musik. Du hast Musik mitgebracht und das erste Stück heißt Todesvogel. Ich würde sagen, da müssen wir natürlich auch, gerade wo der Titel herkommt und auch auf das Gedicht, was da im Hintergrund steht, kommt. Möchtest du zur Musik kurz sagen, was wir hören, wer das ist und wie was da genau dahinter steckt?
Also das ist natürlich eine moderne Interpretation von Paul Cézanne's Todesvogel. Und ja, also sie ist ein bisschen schneller als das Originalgedicht, aber ich fand es, dass man es mal hört, woher es kommt. Auch die Idee ist vielleicht ganz schön.
Wir hören rein. Das war dieser Titel, ich würde sagen, nicht ganz leichte Kost, die wahrscheinlich auch doch vielleicht erklärt werden sollte, aber der erklärt werden müsste. Also sie basiert, der Text, den wir gerade gehört haben, auf einem Gedicht.
Genau, von Paul Cézanne, also das ist eben das Gedicht, was ich gelesen habe, um dieses Projekt auch vorzubereiten, oder woher die Idee auch kam. Und da geht es eben um ein klassisches Holocaust, ist ein Holocaust-Gedicht, und was mich sehr bewegt hat, auch durch seine Langsamkeit, auch dieser Rhythmus, und den habe ich tatsächlich im Projekt selber auch, also den,
ja.
Diesen gleichen Rhythmus, wenn ich die Striche mache.
Und der das geschrieben hat, das ist ein gewisser Paul Cézanne,
Paul Cézanne,
genau. Ja. Was weiß man zu ihm, oder wie weißt du da ein bisschen Background irgendwo, was er, also er ist Betroffener gewesen offensichtlich.
Ja, also das Gedicht ist ein ganz klassisches, also gilt wohl als eines der ersten Holocaust-Gedichte in dem Moment. Und,
also ich habe es vor mir, es ist entstanden zwischen 1944 und 1945, also es ist definitiv in der Zeit unmittelbar oder eigentlich, nein natürlich Quatsch, während der letzten Zeit des Zweiten Weltkriegs entstanden. Und wie bist du drauf gestoßen dann auf das Thema oder auf dieses Gedicht dann?
Bei der Recherche, wo ich mich damit befasst habe, was kann ich machen?
Ja.
Und da lese ich immer quer und da lag es dann vor mir. Also ich hatte das Gedicht schon mal gelesen früher und konnte mich ein bisschen dran erinnern und dann dachte ich, ja, das passt, also zu den 6,3 Millionen.
Das geht aber noch weiter, also der Text ist wahrscheinlich länger als das, was wir gerade in der Musik gehört haben, oder?
Ein bisschen, aber nein,
ja.
Nein, ist eigentlich komplett.
War es schon komplett? Ja, okay. Und also den Künstler oder den Autor kennt man ja sonst nicht so, der ist also mit diesem einen Thema wahrscheinlich dann gerade irgendwo bekannt geworden, den Herrn Cézanne.
Also, den kennt man schon,
ja?
Also, es ist also kein Unbekannter.
Ah ja, okay, ich kannte ihn noch nicht, deswegen frage ich.
Aber ja, das ist, ich glaube, es ist schon sein bekanntestes auf jeden Fall.
Also ich lese ja auch gerade, es ist ein deutschsprachiger Lyriker auf jeden Fall. Ja, der hat es seinerzeit dann geschrieben. Ulm und Judentum irgendwo, wir haben zumindest, weiß ich ja auch, in Ulm eine Synagoge und es haben auch jüdische Menschen in der früheren in der Zeit des Dritten Reichs hier gelebt. Auch heute leben noch Menschen in Ulm. Wie weit hast du dich mit dem Thema Judentum und Ulm irgendwie befasst? Ist es für dich ein Punkt, wo du sagst, es hat jetzt auch sehr viel konkret das Projekt mit Ulm und bestimmten Vorkommnissen zu tun, oder ist es eher nicht Ulm, ist es ganz allgemein einfach ein Sachverhalt, wo du sagst, da differenziere ich jetzt nicht nach Ort und nach Stadt, sondern mir geht es einfach um den Holocaust insgesamt um 6,3 Millionen Menschen. Und ein konkreter Ulm-Bezug ist jetzt nicht vorhanden. Es ist mehr oder weniger in Anführungszeichen Zufall, dass du eben Ulmer bist und deshalb hier in Ulm performst.
Na gut, ich glaube, ich bin nicht mit dem jüdischen Glauben aufgewachsen. Ich habe das nicht gesehen. Und ich weiß noch, als die ersten orthodoxen Juden in Ulm sichtbar wurden, das war es für mich wie Außerirdische. Also das war schon so, für, wo ich dachte, huch, das kenne ich nicht, das ist ungewöhnlich. Und klar ist mir das Thema dann schon, dann habe ich gemerkt, ich habe da auch Lücken.
Du meinst Know-how, Wissens?
Wissenslücken, ja. Und auch Lücken von Menschen, die jüdischen Glauben sind. Also ich muss dann überlegen, wie viel kennt man überhaupt? Ist es ja doch, sind ja wenige noch da oder langsam Gott sei Dank wieder mehr, aber dass das schon eine Lücke ist, auch eine Wissenslücke.
Wie viele Menschen ungefähr hast du deine grobe Ahnung, leben in Ulm, sind jüdischem Glaubens?
Also wie ich es recherchiert hatte, also ich habe auch keinen Kontakt aufgenommen, auch nicht mit der Gemeinde, weil ich das da auch nicht wollte in dem Projekt momentan. Was ich gelesen habe, sind eben diese 450.
450.
Wo ich dann diese 450 Tage dann ja auch drauf gemacht habe. Also ich habe es dann tatsächlich 6,3 Millionen durch die 450 und wusste dann, wie viel ich täglich machen muss. Wie viele Striche. Das waren dann die 14.000.
Ja. Das heißt, so genau weiß das jetzt auch nicht, aber man kann davon ausgehen, dass vor dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich deutlich mehr Menschen hier jüdischen Glaubens in Ulm gelebt haben, nehme ich an.
Ich glaube, also wenn ich das richtig recherchiert habe, waren es gar nicht so viel mehr. Also es ist eine relativ kleine Gemeinde. Ich habe in Laupheim schon eine Performance gemacht. Mhm. Das galt ja als einer der größten jüdischen Gemeinden Deutschlands. Da waren es dann 101 Menschen, die vom Holocaust umgekommen sind. Klingt erst eine recht kleine Zahl, wenn man sich überlegt, aber wie groß Laupheim ist.
Man muss es in der Relation zur Gesamtbevölkerung setzen, ja.
Und das sind, wie viele kleine Städte gibt, da war ich dann auch wieder schockiert.
Ja. Du sprichst es an. Das ist eine andere Performance, die du an Laupheim gemacht hast. Was war genau dort Ansinnen?
Da ging es auch darum, also die Performance hieß, ein Lachen hört man weiter als Weinen. Also, und da habe ich für jeden Einwohner einen Gipskopf gemacht, einen Totenkopf. Insgesamt 7 verschiedene, es waren dann 23.000, also auch von Handarbeit.
23.000?
23.000.
Wow. Wow, das ist eine Arbeit.
Ja, ich habe es gern mit Zahlen.
Ja, naja, 23.000 Köpfe zu produzieren, da ist man auch eine Weile beschäftigt.
Das waren 3 Monate.
3 Monate.
Und habe dann diese 101 rausgenommen und sie gefüllt mit Scherben. Und habe dann mit einer Schauspielerin, die Bille Gauss, mit Isabel Gauss, die hat dann einen Abend jüdische Witze erzählt, was sehr schön war und ich gemerkt habe, wie wenig man über den jüdischen Humor lacht. Also das ist auch was Ungewohntes.
Ja. Das heißt, der unterscheidet sich von anderen Humorarten deiner Ansicht nach, oder?
Ja, komplett von dem, was wir so kennen zumindest, also was gängig ist. Also er ist oft ein bisschen, kommt von hinten dann, also ist auch sehr bitterböse oft. Die Performance ging immer ein paar Runden, also immer eine Viertelstunde, immer wieder Pause. Und es hat vielleicht ein oder zwei Menschen haben dann gelacht. Das fand ich faszinierend.
Ja, und das war, in welchem Jahr war die Performance in Laupheim?
Die war 2016, müsste gewesen sein. Mhm. 2016.
Ja, das heißt, du suchst dir alle, sagen wir mal, ein paar Jahre irgendwo ein Thema oder definierst dir ein Projekt und gehst dann an die Umsetzung, nachdem du dir da wahrscheinlich ein paar Wochen oder so irgendwie das zum Kopf gehen hast lassen. Also es ist immer mit einem gewissen Zeitabstand, dass du was Neues dann an ein neues Projekt beginnst, oder?
Ja, momentan ist es so, dass ich ein Getriebener bin und kann nicht zur Ruhe kommen. Also das eine Projekt läuft noch, dann habe ich immer nebenher Projekte, also die ich vorbereite. Ich brauche für ein Projekt Vorbereitung ein halbes Jahr, bevor ich anfange, immer. Ich habe jetzt in den letzten Jahren hier in Ulm auch relativ viele Sachen gemacht.
Können wir gerne gleich noch drüber reden. Generell machst du das immer ganz alleine, so das Aussehen, das Konzeptionelle, oder hast du irgendwo jemand, mit dem du dich auch berätst, irgendwie, oder irgendwie Menschen, mit denen du dich da auch kreativ irgendwo, was kann man, wie kann man zusammentust, oder ist das wirklich dann komplett, das entsteht bei dir ganz alleine, ohne dass du jetzt ja, dich mit anderen koppelst irgendwie oder austauscht?
Also es gibt Projekte, da bin ich zu zweit oder auch mal zu dritt. Wenn ich Performance mache, eigentlich sind immer Leute dabei. Das ist die erste, wo ich alleine mache. Aber das Projekt ist komplett von mir und ganz allein. Und Marc gibt es alleine, also das gibt den alleinigen Hautmann, und es gibt auch Projekte, da brauche ich Hilfe, klar. Mhm. Und unterhalte mich auch. Ich glaube, Projekte werden besser, wenn man drüber spricht.
Ja.
Und es ist auch ein bisschen Kernlist. Und das sind natürlich immer Input immer da von anderen. Man muss dann selber schauen, wie weit man da jemanden dran lässt oder reinlässt auch. Mhm. So in meinen Kopf dann, dass die Leute kommen können.
Sprechen mal, du hast es angedeutet, du machst diverse Projekte, andere spannende Themen. Berichte mal, wann, wie, wo vielleicht die ersten, was du schon so alles gemacht haben. Einfach mal einen kurzen Überblick. Vielleicht hat der ein oder andere auch dich da schon mal erlebt oder schon mal irgendwie was mitbekommen.
Also hier in der Region habe ich, ich war zweimal in der TAT-Galerie, das ist in Neu-Ulm, eine kleine Galerie. Da habe ich auch Performance gemacht, auch zur Kulturnacht, das war eine 6-Stunden-Performance gegen Rassismus. Da haben wir Morgenköpfe, Negerküsse in den Mikrowellenherd quasi platzen lassen und über Rassismus gleichzeitig gesprochen. Das sind so klassische Themen, Rassismus, aber da hangle ich mich sehr dran ab. Also ich nenne mich auch politischer Künstler. Also ich habe immer politische Themen oder was mich halt gerade bewegt oder was die Gesellschaft bewegt. Dann war ich jetzt im April in der Galerie am Edelsberg. Das war eine große Einzelausstellung. Habe mit Patrick Nicola 2017 lange, also ein Jahr zusammengearbeitet mit verschiedenen Projekten. Da haben wir beide auch den Preis gewonnen. Also dann den Karl-Lemmle-Preis in Laubheim, Kunstpreis. Kurz danach hatten wir dann in Krumbach auch einen Preis zusammen gewonnen.
Das ist jetzt aber jeweils eine andere Performance? Oder
sind immer andere Performances.
Das sind immer andere Performances.
Genau, ja. Da ging es dann ums Ich, was wir gern gemacht haben. Wenn ich zusammenarbeite mit jemand anders, sind es andere Themen, als wenn ich mit alleine arbeite. Da ging es dann ums Ich oder um Ego mit Patrick Nicola, und sonst bin ich gehe ich immer eher in diese politischen Themen rein.
Mhm. Konkret, was zum Beispiel irgendwo aktuelle, auch mit aktuellem Bezug oder mehr, das Thema Holocaust ist ja ein Thema, was mehr in der Geschichte irgendwo verankert ist, also
ja, ich habe jetzt zum Beispiel, das heißt der Kuss, ich versuche zu erklären, da war die Performance wieder, oder es kommt von der Performance, dass ich das sind 1,81 auf 1,30 Bilder von zerblasenen Morgenköpfen. Und es heißt der Kuss. Und daneben ist dann ein Schauspieler, ein dunkelhäutiger Schauspieler, der küsst. Und wie nennt man das Bild dann, frage ich dann zum Beispiel. Oder ich habe Pippi Langstrumpf, Seite 88. Man kennt die Zahl. Da war die Negerprinzessin und habe das durchgestrichen und habe immer neue Wörter gesucht. Und ich habe das komplett neu gebunden, das Buch, nur mit dieser einen Seite, und auf jeder Seite quasi einen neuen Begriff gesucht. Das sind klassische Themen.
Also es ist eine ganz andere Art von Performance in dem Moment. Das ist dann eher im Sinne einer bildenden Kunst, könnte man vielleicht sagen, so eine Performance.
Ich sehe mich auch eher als bildender Künstler. Das heißt, ich bin konzeptioneller Künstler, lasse ich mir die Spannbreite offen. Ich mache von Videokunst über Performance, über Illustration, über Malerei. Kann ich alles und mache ich alles.
Malerei, das heißt, du machst jetzt klassische Gemälde oder was malst du dann?
Also mein Mentor oder mein Professor sagt, ich gehe nach Beckmann. Also ich bin ein bisschen wilder dann, also nicht ist auch klassisch mittlerweile.
Gibt es irgendwo Gemälde, die man in der Ausstellung irgendwo sehen kann? Irgendwo die Gemäldegalerie Hautmann?
Nee, die gibt's nicht. Die gibt's nicht. Also diese Zeichnungen, die möchte ich vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren mal eine Ausstellung machen. Momentan sehe ich mich aber eher in der Videokunst zu Hause.
Das wollte ich auch fragen, genau. Video, was kann man mit dem Video dann irgendwo als Kunst dann als Beispiel sich vorstellen?
Ich mache kleine Clips tatsächlich. Mhm. Auch zu diesen Themen. Eine meiner Lieblingsarbeiten ist die Rückschau. Das sind Rückspiegel, wo eine Frau winkt. Mhm. Und das sind zwei Stück. Und wenn man reinschaut, sieht man wieder die Frau nochmal und man sieht sich gleichzeitig. Das soll den Verlust darstellen, den man hat.
Mhm. Und ja, das ist dein Video. Was ist sonst noch irgendwas Spannendes?
Du meinst noch weitere Arbeiten?
Ja, oder? Irgendwas, was man vielleicht auch irgendwo sogar vielleicht irgendwo sehen kann oder so. Irgendwie gibt es da irgendwas?
Also ich war jetzt bei dem Kurzfilmfestival Neulm war ich dabei mit einem Beitrag.
Oh ja. Aha.
Da hat man, glaube ich, nicht verstanden, was ich gemacht habe, aber ich war dabei.
Ja. Erklär es, was war das? Was Schwieriges irgendwie, ja.
Es war ganz einfach.
Also ja.
Es waren eigentlich eine Trommel, also es ging ja um die 150 Jahre.
Oh ja, ach, in dem Kontext genau. Natürlich, ja. Ja. Mhm.
Und ich habe dann 150 Beats pro Minute genommen und habe zwei Musiker aus Berlin, die haben mir dabei geholfen und ich wollte die Tristesse der Ulmer oder Neu-Ulmer Subkultur zeigen. Sie waren sehr gelangweilt und haben irgendwann mal kurz angefangen und haben dann relativ abrupt wieder aufgehört. Mhm. Und so sehe ich schon die Neu-Ulmer Subkultur momentan.
Mhm. Ah ja, das heißt, da bei diesem Thema warst du dann auch zumindest so engagiert. Also eigentlich ist es sehr vielseitig, was du machst. Das heißt, du bist eigentlich ein sehr kreativer Mensch. Kann man das so sehen oder sagen? Weil du auch in verschiedenen konzeptionellen Künstler, Konzept heißt ja irgendwo auch Ideen, Kreativität, sich was einfallen lassen und auch einfach das Besondere irgendwo zu machen, was nicht jeder irgendwo macht. Damit, dass es im Sinne eines Künstlers ja nicht ganz alltäglich irgendwo ist, oder?
Ich hoffe, dass als Künstler dass man immer relativ kreativ ist. Ich höre
das gehört dazu. ja, denke ich auch, ja.
Aber ja, es ist ich denke ja, dass ich ein kreativer Mensch bin. Mhm. Das ist schon meine Stärke. Ich bin eindeutig ein Bildermensch, kein Wort- oder Schriftmensch, sondern eher, ich kann Bilder, also meine Stärke ist in Bildern denken und auch die zeigen zu können. Das sehe ich mich eher.
Mhm. Da bist du wahrscheinlich auch, weil du ja doch auch jetzt eigentlich geschichtliches Thema aufarbeitest, wahrscheinlich in Richtung Geschichte, Politik wahrscheinlich auch sehr interessiert, nehme ich mal an, verfolgst Dinge mit, ja. Wahrscheinlich auch dann mit Sorge, Skepsis und es geht dir nahe, sagen wir es mal so.
Ne, ich denke, also was bedeutet, wenn man Kunst heute macht? Also ich finde schon, dass man politische Themen sagen sollte oder zeigen sollte, weil ja, wenn man einen anderen Blick drauf geben kann. Und also für mich gibt es nichts Schlimmeres als dekorative Kunst.
Dekorative
Kunst? Das mag ich nicht.
Was ist dekorativ? Also das zum Beispiel einen Blumentopf hinstellen. Genau. Ja, das heißt dekorativ, wo man einfach sagt, ach schön, aber du möchtest zum Nachdenken oder zum eine Botschaft vermitteln, ja, zum Nachdenken anregen, Diskussion auslösen und Dinge in Frage stellen, so mehr in die Richtung. Das ist dann...
Genau, aber mal vom Kopf schlagen, sowas schon. Also schon, dass man drüber nachdenkt, das ist mir wichtig.
Schön. Ich denke, wir spielen mal wieder Musik. Du hast wieder was mitgebracht und ich lese hier, da steht Die Moorsoldaten. Möchtest du da kurz irgendwie sagen, was dich bewogen hat, diesen Titel auszuwählen, mitzubringen, was da vielleicht der Hintergrund, der Zusammenhang, wenn es einen Zusammenhang gibt?
Ja, das ist ein KZ-Lied tatsächlich.
Oh ja.
Was dann auch uraufgeführt wurde im KZ und die deutschen Soldaten haben mitgesungen. Wurde dann ganz schnell verboten, weil die letzte Strophe ist ja quasi, dass sie wieder nach Hause kommen. Aber klar, das passt natürlich perfekt.
Darum spielen wir es und wir sind wieder da in circa 3-4 Minuten ist es, glaube ich. Und ja, hören uns das jetzt an. Radio Free FM, die Plattform. Heute Nachmittag sprechen wir über ein eigentlich ein bisschen noch schwieriges Thema. Wir sprechen über das Projekt Todeshuge. Wir haben jetzt im letzten, also mein Studiogast muss ich dazu sagen, ist der Marc Hautmann, wer ein bisschen später eingeschaltet hat. Ulmer, Künstler, konzeptioneller Künstler. Wir haben über die Performance gesprochen. Wir haben auch den Zusammenhang hergestellt zu den Ulmer Friedenswochen. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Wir haben gerade dann über die verschiedenen Performances und die verschiedenen Aktionen, die Marc in den letzten Jahren entwickelt und durchgeführt hat, gesprochen. angesprochen. Ich denke, wir kommen jetzt, Marc, noch mal ein bisschen auf den aktuellen Bezug auch zu den Friedenswochen zurück. Und wir hatten es eingangs gesagt, bei den verschiedenen Veranstaltungen bist du in dem Kontext ja auch zu sehen. Und du trittst auf jeden Fall, oder beziehungsweise performst, um es mal so zu formulieren, in den verschiedenen Locations an verschiedenen Tagen auf. Das heißt, wer jetzt einfach Interesse hat, dich mal zu sehen, einfach mal zuzuschauen oder auch mit dir ins Gespräch zu kommen, kann dich auf jeden Fall an verschiedenen Orten zu bestimmten Zeiten sehen. Und da hast du jetzt hier eine Übersicht dabei, dann können wir das ja auch gerne mal einfach kurz sagen. Und dann wissen die Hörer auch, wann sie den Marc mal live erleben.
Ja, es fängt an am 1.9. zum Frühstück, zum Friedensfrühstück. Da bin ich von 10 bis 12 am Hans- und Sophie-Scholl-Platz. Dann geht es weiter im Stadthaus 2 Tage, am 4. und 5. Mhm. Einmal, also der 1. am 4. von 12 bis 14 und am 5. Von 10 bis 12 Uhr. Dann geht es ins Jastram weiter. Das ist der 6. und 7. bin ich jeweils im Jastram. Dann am 8. in der im Spatzennest bei Weidach. Dann am 9. im Einsteinhaus. Am 10. in der ADK in der Frauenstraße, da haben die einen Projektraum momentan. Dann geht es was ganz anderes, so Fischerens Kleid in der Fischerklasse. Was ich dazu sagen will, was man auch sieht bei der Auswahl, mir war wichtig, dass es wirklich überall sein kann. Es kann ein Bekleidungsgeschäft sein, wie eine Buchhandlung, wie eine städtische Angelegenheit. Also, dass man wirklich immer mich antreffen kann. Das ist ja ein Thema, das uns immer beschäftigen kann, also egal wo wir sind. Dann sage ich nur ein und können wir nachher noch weitermachen. Am 12. bin ich im Haus der Gewerkschaften und am 13. wieder in der ADK. Genau. Also es geht noch weiter. Also ich kann es auch.
Du kannst auch gleich einfach, wenn wir dran sind, gib halt einfach mal vielleicht einen Überblick. Kann man das, Marc, irgendwo sonst auch online noch nachlesen?
Das ist online in der Friedenswoche. Da sieht man die Liste tatsächlich. Ja. Da ist die aktualisierte Liste auch drin. Hm. Und man sieht ganz genau, wo ich bin und wann ich dort bin.
Hm. Genau. Das heißt, wir können ja die URL vielleicht auch von den Ulmer Friedenswochen noch mal kurz sagen. Die steht ja dann auf dem Flyer, genau, den es hier gibt.
www.ulmerfriedenswochen oder Friedenswochen. Ulm.de.
Vielleicht für alle, die es gestern verpasst haben, es hat ja gestern hier auch eine Plattform stattgefunden, bei der über die Friedenswochen gesprochen wurde. Und wer da einfach ein bisschen mehr noch wissen möchte dazu, der kann das gerne bei uns in der Mediathek oder dann wahrscheinlich als Podcast in den nächsten Tagen nachhören und downloaden und dann einfach auch dann die verschiedenen Themen, die verschiedenen Events, die stattfinden zu dieser Aktionen, die beziehungsweise Friedenswochen, die vom 1.9. bis 29.9. laufen, dann nochmal im Detail nachlesen. Ja, das heißt, dein Projekt auf jeden Fall geht noch eine ganze Weile hin und hast du dann irgendwie vor, wenn du durch bist, da jetzt speziell irgendwo eine Präsentation zu machen? Ja, ich habe dich so verstanden. Wir haben gesagt, du willst dann alle deine Blätter ja irgendwo dann noch aufhängen. Gibt es da schon dann irgendwo einen Zeitpunkt oder einen Ort irgendwo, den du da schon im Sinne hast, wie das geplant ist?
Also ich wollte mich bei diesem Projekt treiben lassen und gucken, wohin ich komme. Also das ist so ein Projekt, ganz klassisch. Ich habe angefangen bei der Vernissage eben im April und wollte schauen, wohin ich komme. Es gibt noch keinen Abschlussort. Ich suche einen und dort möchte ich alle Blätter einmal aufstellen. Ja.
Und die bleiben dann wie lange? Also über eine längere Zeit zur Besichtigung, dass alle Menschen gucken können, oder ist es nur kurzzeitig? Oder?
Da ich noch keinen Ort habe, weiß ich es nicht. Aber das ist ja zweigeteilt. Es gibt einmal diese Videoarbeit dazu, ja. Die ich ja jeden Tag dokumentiere. Also das ist dann quasi ein Projekt für sich. Und die Blätter ist ein anderes Projekt für mich. Man kann die kombinieren natürlich in einem Werk, oder man kann sie auch getrennt zeigen. Mhm. Was ich gemacht habe, bei der ersten Präsentation, ich habe die Blätter, wenn sie fertig waren, aufgespießt an der Taubenabwehr. Und ja, um auch nochmal zu zeigen, diese Verletzlichkeit des Papiers nochmal und sie auch nochmal zu sehen, was für eine Masse das ist. Weil wenn man die aufeinander liegen sieht, sieht es gar nicht so viel aus. Aber ja, wenn man sie nebeneinander hängen sieht, ist es eine unglaubliche Zahl.
Weil du es gerade sagst, in der Menge, wenn ich das Papier, wenn du es mal fertig hast, wie viel in Meter oder Zentimeter oder wie hoch wird denn der Stapel?
Ja, das sind 80 Zentimeter.
80 Zentimeter, also ja, das ist schon gewaltig, ja.
Für 6,3 Millionen finde ich es relativ wenig.
Ja, also wie dick ist ein Papier? Ein Papier ist, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht gemessen, aber 0,2 vielleicht
Millionen. Ja, aber es ist, so? Mir ja. kam es wenig vor. Ich ja. habe es dann mal die komplette Zahl habe ich mal neben hingelegt, gesagt, es sieht relativ wenig aus. Mhm. Und deswegen fand ich schöner, sobald es auf dem Band ist, sieht man auch die Masse wirklich.
Das heißt, die Fläche ist ausdrucksvoller, prägnanter als die Breite, wenn man so will. Also nein, genau. als die Höhe, die Breite, die Fläche ist dann eindrucksvoller.
Die Höhe ist überhaupt nicht eindrucksvoll,
die ist nicht,
null. Ja. Aber wenn man sie dann nebeneinander sieht, dann sieht man, wie viele sind.
Wenn das dann geschehen ist, was machst du dann mit dem Papier? Bleibt es dann bei dir im Archiv? Wird das irgendwo ausgestellt? Kommt es in irgendein Museum mit einer Beschreibung oder kommt es in den Ofen? Wahrscheinlich ja nicht. Ein Ofen im Sinne von Heizen im Winter, das vermute ich jetzt mal nicht. Was macht man dann damit?
Es gibt verschiedene Ideen. Tatsächlich gibt es auch die Idee, dass du verbrennst.
Ja.
Weil ich finde, dass man auch wieder sieht, dass man so schnell vergisst, als Performance das wieder zu machen. Und diese Flüchtigkeit der Idee und diese Das ist eine Idee dazu. Die andere Idee ist es zu verschicken, und zwar an die europäischen Länder, je nachdem, wie viele Juden dort gestorben sind, an die Regierung zu schicken, ist eine Idee. Mhm. Und ich habe mehr russische Juden als deutsche Juden zum Beispiel gestorben. Oder eben es in der großen Ausstellung nochmal zu zeigen. Aber es wird sich weisen. Mhm. Also, da habe ich gesagt, ich will mich da ein bisschen treiben lassen und schauen, was passiert.
Ja. Und das Thema, was ich glaube, ich mir vorstellen kann, ist auch recht eindrucksvoll, ist, wenn man jetzt du schneidest alles auf Video mit, habe ich verstanden.
Genau.
Wenn man im Prinzip diese Video-Performance am Stück irgendwo zusammenschneidet und im Prinzip stundenlang sieht, wie viel Zeit du verbraten hast, das ist wahrscheinlich auch recht eindrucksvoll, oder?
Ich mache Zeitrafferfilme, das heißt, sie sind immer nur eine Minute, aber sind ja dann trotzdem, also 450 Tage sind 450 Minuten.
Ja.
Das ist schon
so als Video-Performance irgendwo, wenn das so läuft, das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch recht viel Eindruck macht irgendwo.
Ja, man sieht vor allen Dingen, teilweise habe ich es von oben, ich mache es einmal von vorne und einmal von oben, dass man sieht den Strich selber und wo ich bin. Und ich denke schon, dass man dann, mir war wichtig eben, dass man sieht, dass ich die Striche tatsächlich mache. Und nicht, dass ich sage, ich mache sie und dann.
Naja, du kopierst auch kein Blätter, du malst jedes Blatt
aus. Man sieht es ja tatsächlich auch. Ja. Unten steht ja auch dran, wie viel, und die Dokumentation ist deswegen so wichtig.
Ja, und nochmal, du machst das wohl jeden Tag. Also es ist nicht, dass du zwischendurch sagst, oh, heute mache ich mal Pause, heute bin ich im Urlaub, heute bin ich, was weiß ich, bei Nahbaden oder sonst irgendwas oder keine Ahnung, das ist schon rum vom Abgesehen, aber irgendwie ein anderer Event. Du bist da ganz konsequent, machst es echt jeden Tag.
Also ich habe einen Tag, weil ich krank. Deswegen sind es nur 140 bisher. Müssten mehr sein, aber ja, ich versuche es jeden Tag zu machen.
Ja. Oh ja.
Also auch am Stück. Eben das, ich nenne es ja das deutsche Mantra. Also das muss man schon mal dann am Stück machen. Man kann das, ich finde, das ist nicht das Gleiche, wenn ich jetzt sage, ich mache das einmal die Woche.
Ja. Aber schon, ja, auch eine Selbstdisziplin jeden Tag zu sitzen, eineinhalb Stunden Striche zu zeigen. Gab es auch schon Momente, wo du gesagt hast, Nase voll, ich mag nicht mehr. Gibt es das auch? Oder ist dir das so wichtig, dass dich das treibt und du...
Ich müsste jetzt lügen, wenn es nicht so wäre.
Ja.
Aber dann versuche ich dann eben wieder diese Ruhe zu bekommen und zu sagen, Marc, was machst du da? Und dass jeder Strich ein Toter bedeutet. Das muss man sich dann schon wieder sagen.
Ja.
Und wenn ich das dann wieder habe, dann funktioniert es auch wieder. Und dann ziehe ich es auch durch. Aber es ist eben natürlich Selbstdisziplin.
Ja.
Mit mehr hat das nichts zu tun. Also das ist reine Disziplinarbeit, die man jeden Tag machen muss. Und das Projekt ist so angelegt, also von der Idee, also muss man es dann auch so machen.
Ja, also fertig bist du, wir sagen es nochmal dann am?
Also ich bin im Juni fertig, also vielleicht 20. Juni ist anvisiert, vielleicht wird es auch der 22. oder 23., aber 2020.
2020, das heißt, es ist noch eine ziemlich lange Wegstrecke. Und danach erstmal hast du dann wahrscheinlich genug und dann erstmal Ruhe. Oder hast du schon andere Projekte am Laufen oder schon in Planung? Oder?
Ich arbeite immer parallel mehrere Arbeiten.
Ja.
Also immer. Und ich entwickle gerade meine neuen Ausstellungen und ja, ich bin mittendrin. Also ich habe ja gerade erst eine große Ausstellung hinter mich gebracht und jetzt wird neu gesammelt. Mhm. Also für die letzte habe ich 1,5 Jahre gebraucht, bis sie fertig war, und jetzt hoffe ich, dass es schneller geht.
Willst du uns noch so in die Richtung irgendwie sagen, was so die nächsten Ideen und Patente irgendwo vielleicht sind, die du so planst?
Die sind noch zu jung, ja. Das will ich noch gar nicht sagen. Also es wird wieder eine Mischung geben. Es gibt einen Film, was ich gerade versuche, einen längeren Film. Und sonst, da will ich noch gar nicht so viel darüber sagen.
Ja, wir können gerade noch mal sagen, wo man im Internet dich vielleicht findet oder wo man Näheres auch über dich erfährt oder wo man dich auch kontaktieren kann, wenn es denn sein sollte, oder wo man also einfach nochmal alle
Positionen nachlesen kann. Ich suche tatsächlich noch Menschen, die danach, nach der Friedenswoche, Lust haben, mich vielleicht zu beherbergen, finde ich schön. Man findet mich auf Instagram tatsächlich, das ist die einzige Plattform, wo man mich findet momentan, unter hautmann_mark. Genau. Und da kann man mich auch kontaktieren drüber.
Ja, gut. Und sonst noch irgendein Punkt, der dir wichtig wäre, den du irgendwo noch den Hörern, wir haben noch also eine Minute etwa, mit irgendwie auf den Weg geben möchtest, was dir noch wichtig ist, was wir vielleicht vergessen hätten oder dich irgendwie bewegt?
Bewegen tut mich viel. Da reicht eine Minute nicht. Nee, ich hoffe, dass die Leute kommen und sich anschauen. Und würde mich freuen.
Ja, ansonsten, knappe Minute haben wir noch. Ansonsten zu den Friedenswochen, gehst du selber irgendwie auch auf bestimmte Veranstaltungen und irgendwie bestimmte Themen, die dich interessieren?
Also ich bin am 9. noch bei der Podiumsdiskussion, bin ich mit dabei noch.
Oh ja.
Ob Künstler sich politisch äußern sollten, da bin ich natürlich zu haben. Ich sage ja. Und und sonst würde ich, da ich ja immer da bin, mir einige Sachen anschauen.
Sehr schön. Gut. Ja, ich glaube, dann haben wir es im Wesentlichen. Wenn du nichts mehr vergessen hast, wir alles haben, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Marc, dass du heute da gewesen bist. Wir haben eine Stunde zusammen gesprochen über das Projekt Todesfuge im Kontext der Ulmer Friedenswochen, die stattfinden vom 1.9. bis zum 29.9. dieses Jahres. Mein Name ist Michael Trost. Das war dann die Plattform für heute Nachmittag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Morgen gibt es wieder Plattform. Um 17 Uhr geht es weiter im Programm. Wir sagen Tschüss, macht's gut und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.